von Karfreitag angenommen hat. Am Karfreitag haben wir gehört in der Predigt, dass Jesus sein Leben hingegeben hat als Sühnetod für uns Menschen. Das vollkommene, das wahre Opfer. Und Jesus ist gestorben, aber nicht im Tod geblieben, sondern Gott hat den Beweis erbracht, gezeigt, uns gezeigt, dass er das Opfer Jesu angenommen hat. Wir dürfen sicher sein, dass die Schuld bezahlt ist und dass wir frei ausgehen. Wenn Jesus nicht von dem Toten auferweckt worden wäre, wenn er nicht auferstanden wäre, dann hätte sich diese junge Bewegung in Luft aufgelöst. Es gab viele Bewegungen in der Menschheit, die mit Begeisterung begonnen haben, wo nicht nur 12 Menschen dahinter gestanden sind, sondern Hunderte, vielleicht sogar Tausende. Und sie haben sich in Luft aufgelöst. Sie sind nicht mehr da. Und das Evangelium, die Botschaft von der Auferstehung Jesu, hat im Gegensatz dazu einen Siegeszug angetreten. Und das war nur möglich, weil Gott seinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Wir haben schon einen Bericht gehört von Thomas aus dem Lukas-Evangelium, glaube ich, über die Auferstehung. Und ich habe mir vorgenommen, ich möchte auch nochmal darauf zu sprechen kommen, wie die Evangelien, und ich lese aus dem Markus-Evangelium vor, diese Auferstehung berichten. Ich lese vor aus Markus 16. Und sehr früh, am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufgegangen war, kommen sie, nämlich die Frauen, zur Gruft. Und sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? War so schwache Frauen, die schaffen es unmöglich, diesen Riesenstein wegzuwälzen. Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Da in dem Bild sieht man noch die Tücher. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen, und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Am ersten Tag der Woche. In unserer Sprache heißt der erste Tag ja Sonntag. In Italienisch ist es doch der Tag des Herrn, oder? Das ist ein viel schönerer Name. Wir sollten das annehmen. Wir sollten lernen von euch. Und den Sonntag, den ersten Tag der Woche, als den Tag des Herrn bezeichnen, denn das ist er auch. Es ist der Tag, an dem Jesus auferstanden ist. Und diese Situation ist wirklich abgefahren. Ich möchte dieses Wort verwenden, nicht despektierlich, sondern es ist einfach abgefahren. Du gehst zu einem Grab und das Grab ist leer. Und wir sehen, dass die Frauen, die sind von Panik ergriffen, denn das gibt es nicht. Es ist unmöglich. Tod ist tot. Wir haben auch das Wort Tod sicher. Denn nichts ist so sicher wie der Tod. Und es gibt da und dort Berichte, dass Menschen scheintot waren und dann in einer Leichenhalle plötzlich wieder sozusagen zum Leben erweckt werden, aber nur scheinbar. Und wenn so etwas passiert, dann ist Panik da, Angst, Schrecken, denn das gibt es eigentlich nicht. Nun war Jesus nicht scheintot, Jesus war mausetot. Das ist der übereinstimmende Bericht aus dem Neuen Testament, dass Jesus wirklich tot war. Es gibt zwar so Hypothesen, dass Jesus nur scheintot war, aber das sind nicht einmal richtige Hypothesen, weil die Fakten eine andere Sprache sprechen. Wir lesen im Johannesevangelium, dass Jesus von einem Soldaten noch durchbohrt wurde und das Wasser und Blut herauskam als Beweis dafür, dass er tot war. Und nun flüchten die Frauen in Panik von diesem Grab. Wie klingt das für die Ohren eines Menschen des 21. Jahrhunderts? Ein Toter wird vom Tod auferweckt und lebt wieder. Ist das nicht ein Märchen? Und für viele Menschen ist es ein Märchen. Für viele Menschen ist es unfassbar, unglaublich, nicht zu glauben, dass in einer Zeit, in der wir gelernt haben, das Leben von allen Mythen und Fabeln zu befreien, man spricht von der Entmythologisierung des Lebens, in einer Zeit, wo man sich auf Fakten beschränkt, wo man nur das glaubt, was man angreifen kann, was man beweisen kann, rechnerisch, dass in einer Zeit es Menschen gibt, die daran glauben, dass Jesus, dass ein Mensch von den Toten auferweckt worden ist. Das klingt fantastisch, wie ein neuer Mythos, eine neue Fabel. Und es ist tragisch, aber auch Christen, oder zumindest solche, die sich so nennen, bezweifeln das teilweise. Es gibt zum Beispiel die Theorie, dass das Ganze nur symbolisch zu betrachten ist. Dass Jesus gar nicht wirklich auferweckt worden ist, gar nicht wirklich auferstanden ist, sondern dass Gott oder dass die Botschaft eigentlich nur eine Hoffnung vermitteln soll, es nur einen Symbolcharakter hat. Es geht so weit, dass es sogar in der Theologie Menschen gibt und Theologen gibt, die sagen, die Verzweiflung der Jünger war so groß, dass sie sich das eingebildet haben. Ein Wahn sozusagen. Sie haben sich eingebildet, sie waren so verzweifelt, dass sie sich das eingebildet haben und dann eine Osterbotschaft entwickelt haben, die es ja gar nicht wirklich gibt. Aber sie vermittelt Hoffnung. Und darum ist, auch wenn es gar nicht wirklich war, ist gar nicht so schlecht, weil sie uns Hoffnung gibt, diese Botschaft. Also ich würde sagen, das ist eigentlich Betrug, oder? Wenn du etwas behauptest, was gar nicht wirklich ist, ist Betrug, so wie die Kinder irgendwann einmal lernen, dass es den Weihnachtsmann oder in Österreich sagt man das Christkind, gar nicht gibt. Das ist für ein Kind einmal eine Enttäuschung, weil es wahrnimmt, dass es von den Eltern betrogen worden ist. Und so sehen viele Theologen die Auferstehung. Oder man sagt einfach, die Menschen damals, die waren so leichtgläubig, die haben das schon geglaubt. Aber das ist einfach ein Unsinn. Ich meine, das ist auch eine gewisse Überheblichkeit, die wir in den Tag legen, wenn wir glauben, die Menschen früher waren alle blöd. Also die haben genauso gewusst wie wir, dass man aus den Toten nicht auferstehen kann. Also die Zweifel an der Auferstehung war bereits damals das Normale. Wir haben gesehen, dass die Frauen in Panik geflohen sind, dass sie gesagt haben, irgendwas stimmt da nicht, das ist unfassbar. Die Jünger haben dem Zeugnis der Frauen nicht geglaubt. Sie haben gesagt, komm, hört's auf mit dem Blödsinn. Ihr seid so verzweifelt, ihr Frauen, dass ihr euch das einbildet, sozusagen. Und dann kennen wir die Geschichte des Thomas, des Zweiflers, der von den Jüngern dann bereits, die Jesus gesehen haben, er bekommt die Botschaft von den anderen Jüngern und er sagt, nein, ich glaube das nicht, bevor ich nicht meine Hände in seine Wundmale hineingelegt habe. Und eine Woche später dann offenbart Jesus sich diesem Thomas und er kann seine Finger in die Wundmale legen und wird überzeugt und er hat den Beweis, dass Jesus auferweckt worden ist. Auch der Apostel Paulus muss sich mit dieser Problematik beschäftigen. Paulus predigt ja vielfach in einem griechisch geprägten Umfeld. Und für Griechen war die Vorstellung einer Auferstehung einfach nur lächerlich. Nur lächerlich. Das heißt, als Paulus in Athen predigt über die Auferstehung, sagen sie, boah, weißt was, Paulus, wir hören uns, du kannst später noch einmal predigen. Dann sind sie weggegangen, die haben ihn stehen gelassen, weil die Vorstellung der Auferweckung eines Toten für Griechen völlig lächerlich war. Und so schreibt Paulus in Korinth, an die Korinther, schreibt er, muss er argumentieren, dass die Auferstehung wirklich stattgefunden hat. Und da sagt er, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist doch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, als Betrüger, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann hat Gott das Opfer nicht angenommen. Ihr seid noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Und wir sehen hier, dass die Schrift für einen Gläubigen, der stirbt, nicht das Wort sterben verwendet, sondern entschlafen. Wie ein Schlaf, weil er nicht wirklich tot ist im vollen Sinn. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen, sagt er. Also die ganze Argumentation, die ganze Problematik kennt Paulus. Er musste sich damit auseinandersetzen. Er musste es einer Welt, die das nicht glauben konnte, argumentieren, bestätigen. Er sagt, 500 Leute haben den auferstandenen Jesus gesehen. Das ist kein Märchen. Und wenn wir, und das können wir jetzt auf uns beziehen, wir Christen, wenn wir nur in diesem Leben auf die Auferstehung glauben, dann sind wir die mitleidenswertesten Menschen überhaupt, weil wir das wahre Leben verpassen. Links und rechts vergnügen sich die Menschen, lassen es krachen und wir glauben an die Auferstehung. Paulus sagt, wenn Tote nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist die logische Konsequenz. Das Leben genießen, also rausholen aus dem Leben, was geht. Denn ohne diese Auferstehung, ohne Auferstehung ist das Leben sinnlos. Und damit komme ich jetzt zu dem Thema, denn das Thema lautet ja Hoffnung trotz Corona. Und damit komme ich jetzt zu dem Thema Corona. Denn damit sind wir in unserer heutigen Zeit angelangt. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann haben wir ein großes Problem, weil der Tod vor der Türe steht. Wir werden seit einem Jahr mit Zahlen und Bildern des Schreckens konfrontiert. Jeden Tag. Wenn ihr euch das noch antut, dass ihr jeden Tag die Nachrichten schaut, dann werdet ihr jeden Tag damit konfrontiert. Da gibt es alle möglichen Bilder. Das ist ganz, habe ich jetzt vor kurzem gerade runtergeladen, in der Vorbereitung der Predigt, da steht, 130 Millionen Menschen sind davon betroffen, also haben das schon gehabt. Fast 3 Millionen Menschen sind schon daran gestorben. Solche Kurven Ich glaube, wir haben noch nie, ich glaube, jeder von uns kann sagen, wir haben noch nie in unserem ganzen Leben so viele Kurven gesehen wie im letzten Jahr, oder? Und jeder interpretiert das ein bisschen anders. Und da hat man den Durchschnittswert, der da so verläuft und da bam, geht die Zacke in die Höhe. Und wir sind natürlich erschrocken. Aber es sind nicht nur Kurven, die uns Angst einjagen, es sind Bilder des Schreckens. Hier die Bilder von Bergamo, die uns alle erschüttert haben, wo massenhaft Särge von Militärtransportern abtransportiert werden müssen, weil so viele Menschen gestorben sind, dass die Bestattungsunternehmen nicht mehr nachkamen. Das war die Erklärung der Bilder. Diese Erklärung haben wir bekommen. Es hat uns geschockt. Noch heute sind diese Bilder, glaube ich, in allen Menschen drinnen. Und das Argument ist, kannst du dich nicht erinnern an Bergamo, was da los war? Wie die Epidemie, die Pandemie gewütet hat. Diese Bilder des Schreckens sind nahe gekommen. Und ich sage ganz bewusst, sie sind nahe gekommen, denn Leid und Elend gibt es seit eh und je. Nur es ist nicht so nahe. Schaut mal diese Zahlen an. Jedes Jahr sterben 500.000 Menschen an Malaria und 250 Millionen Menschen sind erkrankt an dieser Erkrankung. Jedes Jahr sterben 500.000. Oder an der Tuberkulose sterben jedes Jahr 1,8 Millionen Menschen. Jährlich werden 10 Millionen neu infiziert. 690 Millionen Menschen leiden weltweit an Hunger. Jedes Jahr. Nicht erst jetzt. Jedes Jahr leiden hunderte Millionen Menschen an Hunger. Kindersterblichkeit. Kinder unter 5 Jahren, 6,6 Millionen Kinder sterben jedes Jahr an irgendwelchen Krankheiten. Unsauberes Wasser, irgendeine Infektionskrankheit, Mangelernährung, was auch immer. Jedes Jahr. Das heißt, Tod und Elend gab es immer. Was ist der Unterschied? Ich habe es ja vorher schon gesagt. Weit weg. Ich sehe das nicht. Auch die Medien, immer wieder mal sieht man einen Bericht, immer wieder mal hört man was davon, aber es ist nicht so präsent, es ist weit weg. Und jetzt ist der Tod nahe gekommen. Jetzt spüren auch wir, dass Tod und Elend sehr, sehr nahe gekommen sind. Wir können den Tod nicht mehr ignorieren. Wir sind ja in unserer Gesellschaft Weltmeister darin, den Tod zu tabuisieren, den Tod zu delegieren. An Altersheime, an Pflegeeinrichtungen, an Krankenhäuser. Dort dürfen die Menschen in ihren letzten Atemzügen sein und sterben dort. Dass Menschen zu Hause sterben, das gibt es bei uns fast nicht mehr. Man wird nicht mit dem Tod nicht mehr so konfrontiert. Ein Kind, das in früheren Zeiten erlebt hat, dass der Großvater zu Hause gestorben ist und dann aufgebahrt wurde, das erlebt man nicht mehr. Es ist weit weg, der Tod ist weit weg. Er wird delegiert, er wird tabuisiert. Und jetzt ist der Tod da. Und Wir realisieren, dass wenn mit dem Tod alles aus ist, dann haben wir aber ein echtes Problem. Dann müssen wir uns fragen, was ist der Sinn des Lebens? Dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Und die Tragödie, ich muss fast schmunzeln, das ist eigentlich gemein, darf das nicht. Die Tragödie ist, dass man nicht einmal mehr Partys feiern kann. Man kann nicht einmal mehr essen und trinken so richtig die Sau rauslassen. Das heißt, auch das wurde uns genommen. Es ist klar, dass man angesichts dieser Situation etwas unternehmen muss. Das kann man nicht so stehen lassen. Man kann nicht zulassen, dass Menschen, Hunderte, Tausende, vielleicht sogar Hunderttausende Menschen einfach wegsterben. Man muss etwas unternehmen. Man muss mit drastischen Maßnahmen dem Ganzen begegnen. Und wir kennen das. Das Wort heißt Lockdown, das Zauberwort Lockdown. Mit drastischen Maßnahmen sind wir dabei, etwas zu unternehmen, um den Virus zu kontrollieren. Denn es kann nicht sein, dass das alles gewesen wäre. Und in diesen Lockdowns nimmt man auch in Kauf, dass, wirtschaftlich massive Probleme entstehen. Denn man sagt, man kann wirtschaftliches Wohlergehen nicht gegen Menschenleben aufwiegen. Das ist unethisch, das darf man nicht, das kann man nicht. Darum muss man das in Kauf nehmen. Was man aber dabei vergisst, leider, und was man in unseren Medien nicht hört, das ist, dass es sogenannte Kollateralschäden gibt. Bereits letztes Jahr hat der deutsche Bundesentwicklungsminister Gerd Müller gesagt, an den Folgen des Lockdowns werden weit mehr Menschen sterben als am Virus, sagt Müller im Interview mit dem Handelsblatt. Allein auf dem afrikanischen Kontinent rechnen wir dieses Jahr mit zusätzlich 400.000 Malariatoten und HIV-Opfern sowie einer 500.000 mehr, die an Tuberkulose sterben werden. Die Pandemie habe auch eine der größten Armuts- und Hungerkrisen ausgelöst. Wie wissen wir das? Ist uns das bewusst, dass unsere Lockdowns, unsere wirtschaftliche Krise weltweit Folgen hat, dramatische Folgen hat und man nicht sagen kann, Wirtschaft gegen Menschenleben. Diese Rechnung, das ist eine Milchmädchenrechnung, die geht so nicht auf. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, welche Toten nehmen wir in Kauf? Und da haben wir wieder die Situation, die sind weit weg. Die spüren wir nicht, die sehen wir nicht, die erleben wir nicht. Es sind ganz wenige Menschen, die mit dieser Situation konfrontiert sind. Es gibt auch noch einen weiteren Aspekt, der vielfach zu wenig bedacht wird. Und das ist die Frage, was ist eigentlich Gesundheit? Denn man sagt ja, die ganzen Lockdowns und so weiter sind im Namen der Gesundheit, werden die verübt. Aber die WHO hat Gesundheit so definiert, dass es der Zustand der physischen, also der körperlichen, der mentalen, damit ist gemeint die seelisch-geistige, geistliche Gesundheit und das soziale Wellbeing, also all das zusammen, ist die Definition von Gesundheit und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit oder Gebrechlichkeit. Also auch eine Fixierung, eine reine Fixierung auf Todeszahlen geht auch an einer Definition von Gesundheit vorbei, die wir selber aufgestellt haben. Und ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, dass jetzt in St. Gallen massive Jugendkrawalle waren. Massive Jugendkrawalle, dass sogar die Polizei mit Gummischrot eingeschritten ist, dass zigtausende Franken Schaden angerichtet wurde. Und ein Psychologe, ein Jugendpsychologe, hat das kommentiert. Der wurde interviewt und er hat gesagt, man hat zentrale Bedürfnisse und Entwicklungsmöglichkeiten der Jugendlichen einfach gekappt, ohne die Folgen zu bedenken. Ohne zu bedenken, dass es neben einer körperlichen Gesundheit auch eine mentale Gesundheit gibt. Und wenn wir mental krank sind, dann sind wir nicht gesund. Und so ist das eine Einseitigkeit, die wir hier erleben. Und er sagt, in diesem Interview, und das ist alles andere als ein, wie soll ich sagen, als ein Verschwörungstheoretiker, als ein bösartiger Mensch oder irgendwas, er sagt, und jetzt ist genug. Also das ist das Denken der Jugendlichen. Die denken sich, jetzt ist genug. Das Fass ist voll. Und er beklagt, dass sie keine Perspektive haben. Und er beklagt auch, dass die Jugendlichen das Ganze als Angstmacherei wahrnehmen. Aber wie wir wissen, junge Menschen durchschauen viele Dinge besser, als wir glauben. Und hier entlädt sich das Ganze in Gewalt. Und das ist ja nur ein kleines Beispiel, ein aktuelles Beispiel. Aber wir haben auch Probleme, wo zunehmend das Konkurse sind, dass Arbeitslosigkeit zunimmt und. Und man spricht eigentlich bei solchen Krisen von einer Güterabwägung. Aber diese Güterabwägung, nämlich was will ich retten, was mache ich, was habe ich für eine Konsequenz, diese Güterabwägung, diese moralische, ethische Güterabwägung, die geschieht nicht. Und ich möchte an dieser Stelle auf ein tiefer liegendes Problem in unserem Denken hinweisen. Und dieses Problem möchte ich nennen als Materialismus-Religion. Ganz bewusst, es ist eine Religion und zwar ein Glaube, den man nicht beweisen kann, dass es nichts Übernatürliches gäbe. Das ist die Materialismus-Religion. Der Materialist sagt, es gibt nichts Übernatürliches. Es gibt nur das, was ich angreifen kann, was ich mit Zahlen beweisen kann und so weiter. Das ist die Materialismus-Religion und es ist deswegen ein Glaube, das kann kein Mensch beweisen, dass es nichts Übernatürliches gäbe. Das ist eine Festsetzung, ein Axiom, das man nicht belegen kann. Und darum ist es eine Religion. Und in dieser Religion gibt es einen Gott. Und dieser Gott ist Gesundheit. Körperliche Gesundheit. Nämlich materielle, physische Gesundheit, weil das Mentale ist ja auch so weit weg und das ist ja auch irgendwie nicht wirklich greifbar. Also, der Gott dieser Religion ist die physische Gesundheit. Dieser Gott wird angebetet. Das kann man ganz leicht erkennen. Ihr braucht nur die Werbeplakate anschauen. Auf diesen Werbeplakaten sind junge, schöne, dynamische, agile Menschen, die alle lachen. Sind glücklich, gesund, zufrieden. Es ist die Werbebotschaft. Wellness, das ist der Begriff. Und man spricht sogar von Wellness-Tempel. Religiöse Begriffe. Wellness-Tempel. Dort bekommst du die Erfüllung deiner Hoffnung. Anti-Aging. Maßnahmen, um das Altern zu verlangsamen, wenn nicht sogar zu auszuschalten. Früher hat man vom ewigen Leben gesprochen, heute heißt es Anti-Aging. Klingt irgendwie cooler, oder? Wir glauben an das ewige Leben und ich stehe dazu. Und wenn dieser Gott, diese Werte bedroht werden, dann müssen die Priester dieser Religion her. Wer sind die Priester dieser Religion? Sind die Ärzte? Die wurden früher Götter in Weiß genannt oder Halbgötter. Und die Wissenschaftler. Die Wissenschaft hat gesagt, wir haben eine Studie, die belegt. Studie. Also wenn es eine Studie gibt, dann ist alles erledigt. Dann gibt es keinen Zweifel mehr. Das sind die Priester der neuen Religion. Ärzte und Wissenschaftler. Und wenn wir glauben, dass das nicht stimmt, dann möchte ich auf diese Titelseite des Sterns von Weihnachten letzten Jahres hinweisen. Da sehen wir, dass die Weisen aus dem Morgenlande den Impfstoff bringen. Das ist Stern, das ist eine auflagenstarke Zeitung. Das ist die neue Religion. Das ist das, womit wir Gott anbeten, was wir ihm bringen. Und inwieweit die Impfung, die Lösung und die Rettung, also man spricht ja von der Rettung, sein wird, das werden wir erst sehen. Es kann durchaus sein, es sind ja noch viele Dinge unsicher. Es kann durchaus sein, dass wir uns vielleicht sogar neue Probleme damit einhandeln. Ich sage zum Beispiel das Stichwort Zweiklassengesellschaft. In Israel ist das bereits Realität. Wer nicht geimpft ist, kommt da nicht rein, kann das nicht machen. Green Pass ist das Schlagwort. Zweiklassengesellschaft, auch bei uns beginnt das, also kannst du lesen in den Zeitungen. Und wenn das kommt, haben wir ein echtes Problem. Und diese Religion hat auch eine eigene Moralvorstellung. Diese Religion erklärt uns, was Nächstenliebe ist. Nächstenliebe ist, sich impfen zu lassen. Nächstenliebe ist die strikte Befolgung aller Verordnungen. Und wenn du das nicht alles strikt einhältst, dann bist du ein Gefährder, ein Mörder. Also ich habe das wortwörtlich gehört, dass jemand sagt, wenn du das nicht tust, bist du ein Mörder. Du bist schuld, dass jemand stirbt. Das sind nicht nebensächliche Aussagen, die da getroffen werden und die uns zeigen, dass wir eine neue Religion haben, die Materialismusreligion. Und in dieser Situation möchte ich zurückkommen zu Ostern. Oder vorher noch etwas ganz Wichtiges. Der Hebräerbriefschreiber, der sagt einmal, dass die Menschen ihr ganzes Leben hindurch von der Todesangst geknechtet werden. Und das ist eine ganz wichtige Aussage. Wir Menschen werden von der Todesangst geprägt. Und wir sehen das jetzt. Wir sehen das jetzt mit unseren Augen. Es herrscht Angst und Panik, dass man sterben könnte und dass damit sozusagen der ganze Sinn des Lebens hinwegschwindet. Und jetzt kommen wir zu Ostern. Jetzt können wir erkennen, wie Ostern eine völlig neue Perspektive im Leben schenken kann. Wie die Hoffnung der Auferstehung eine neue Perspektive auf das Leben schenken kann. Wenn ich weiß, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, und das ist die Hoffnung der Auferstehung, ich weiß, ich glaube, ich vertraue darauf, ich weiß, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist, dann ändert das mein jetziges Leben. Es ist keine billige Vertröstung auf die Zukunft, sondern es ändert mein Leben jetzt. Denn ich werde nicht mehr von Angst und Panik getrieben sein. Und Angst und Panik ist ein ganz schlechter Ratgeber. Auch das können wir jetzt sehen, weil die Welt ist getrieben von Angst und Panik. Auch die Entscheidungsträger sind getrieben von Panik, von Druck und so weiter und so fort. Und Besonnenheit, Gelassenheit, Nüchternheit fehlt zunehmend. Wenn ich aber diese Perspektive habe, da muss ich nicht in Panik verfallen. Ich kann besonnen bleiben. Ich kann gelassen bleiben, auch in Angesicht des Todes. Eine weitere Perspektive ist die, dass ich weiß, dass das Leben lebensgefährlich ist. Das klingt sehr banal, aber es ist sehr weitreichend, denn wir leben in einer Gesellschaft, die will jegliches Risiko ausmerzen. Und wir leben in einer Null-Risiko-Gesellschaft und es gibt eine neue Strömung, die heißt Null-Covid, Zero-Covid. Wir rotten Covid aus. Leute, das geht nicht. Ist unmöglich. Aber diese Vorstellungen gibt es. Aber wenn ich weiß, dass ich mit einem Risiko leben muss, dann kann ich anders damit umgehen. Und es ist ein Faktum, dass Christen dem Not und dem Elend in der Welt immer realistisch begegnet sind. Und ich wünsche mir das auch heute in dieser Situation, dass wir dieser Not begegnen können. Dass wir Anteil nehmen an der Not von Menschen, die von dieser Krise getroffen sind, sei es durch Krankheit, sei es wirtschaftlich, sei es durch Vereinsamung, was auch immer. Christen leben realistisch. Und das hat mich in der Vorbereitung der Predigt wirklich verwundert. Christen wird vorgeworfen, sozusagen, sie glauben an etwas Fantastisches. Sie glauben an eine Auferstehung. Fantastisch. Völlig unrealistisch. Und genau die Menschen, die an diese Auferstehung glauben, sind realistischer, leben realistischer als Menschen, die das nicht haben. Wir haben eine realistische Lebensperspektive. Wir gestehen uns ein, dass dieses Leben unvollkommen ist. Und wir bekennen, dass wir eine Sehnsucht haben nach Gottes neuem Leben. Und dass wir eine Sehnsucht haben nach der Auferstehung der Toten. Ich komme zurück zu Paulus, der den Korinthern sagen muss, dass diese Vorstellung, es gebe keine Auferstehung, die ist abwegig. Und nun sagt er, nun aber ist Christus von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Der letzte Feind ist der Tod. Und der Tod ist wirklich ein Feind. Das wird nicht verharmlost und relativiert. Der Tod ist der größte Feind des Menschen. Der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Und am Ende dieses Kapitels sagt er, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Glaube an die Auferstehung gibt Hoffnung und gibt Perspektive. Das ist die Botschaft, die mir heute am Herzen liegt. Und ich möchte uns einladen, dass wir uns persönlich fragen, was bedeutet das für mich, dass ich an die Auferstehung glaube? Wie gehe ich mit diesem Leben um, wenn ich diesen Glauben habe? Und wenn jemand Christus nicht kennt und diesen Glauben nicht hat, den möchte ich einladen zu diesem Glauben. Einladen, dass er sich an Christus wendet. Weil wenn Christus auferweckt worden ist, dann lebt er. Dann kann ich mit ihm reden. Dann kann ich zu ihm beten. Und er wird mir antworten. Ich möchte dazu einladen auch, dass man sich mit uns in Verbindung setzt. Die Kontaktdaten stehen auf unserer Homepage, wo wir auch bereit sind, ins Gespräch zu kommen. Denn viele Dinge müssen in einem vertieften persönlichen Gespräch weiter erörtert werden. So, mit diesen Gedanken komme ich zum Schluss und ich möchte noch kurz beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus auferweckt hast von den Toten, dass Jesus auferstanden ist, dass er nicht im Grab geblieben ist, sondern dass er den Tod besiegt hat. Und weil er den Tod besiegt hat, wissen wir, dass der Tod keine Macht mehr hat über uns. Auch wir haben diese Hoffnung, dass wir auferstehen werden zu vollkommenem, ewigen Leben. Dafür danken wir dir. Amen.